Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland.
Playback.
Heute mit einem Mitschnitt der Podiumsdiskussion Armut ohne Widerstand. Auf Einladung des HerausgeberInnenkreises des Buches Klassenlos diskutierten am 18. September 2024 in Berlin Christian Frings, Harald Rhein, Aktivistinnen der Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg, kurz ALSO, und die Erwerbsloseninitiative BASTA. Moderiert hat Anne Seeg zusammen mit Gerhard Hahnloser.
Die radikale Linke, die ohnehin schon recht geschrumpft ist, und das ist sozusagen jetzt auch unser Anliegen, nochmal diese Diskussion zu machen, guckt gerade relativ schwierig aus der Wäsche. Wir hatten im Grunde angesichts der Inflationstendenzen und auch angesichts von warnenden Stimmen im Jahr 2022, es käme doch jetzt ein heißer Herbst, das wurde sozusagen hier als was Bedrohliches von Seiten der Medien und auch der Herrschenden vorhergesagt, haben wir auf einen Aufschwung sozialer Kämpfe gesetzt oder zumindest von größeren Demonstrationen. Es gab einige Aufmärsche, die waren sehr stark oder meistens rechtsdominiert, aber weitergehende Kämpfe rund um die sogenannte soziale Frage blieben doch weitgehend aus. Allerdings kann man sagen, es wird auch nachher Thema sein, es gab sicherlich Tarifauseinandersetzungen, aber wenn man von jetzt proletarisch-klassenkämpferischen Initiativen und Interventionen spricht, dann bleiben sie doch in Deutschland auf einem eher bescheideneren Niveau, muss man sagen. Eher breitere Bewegungen, wenn man jetzt nochmal historisch denkt, an die volkstümliche Anti-Austerity-Bewegung oder Kämpfe in England der 80er Jahre, die Poltex-Rebellion oder auch Bewegungen zur Zeit der sogenannten Griechenland-Krise oder auch das, was die französischen Gelbwesten verkörpern, das ist sozusagen hier nicht aufgetreten. Wir werden darüber diskutieren müssen, warum das der Fall ist. Es gab aber immerhin eine sehr breit getragene Anti-Hartz-IV-Bewegung, die, und das ist nicht ganz uninteressant, sich jetzt gerade 20-jährig, wie sagt man, jährt, ja, also ihren 20. Jahrestag feiert, wenn man so will. Diese sogenannten Montagsdemonstrationen gegen Sozialabbau fanden eben im Jahr 2004 in verschiedenen Städten statt, hatten auch einen eindeutigen Schwerpunkt in Ostdeutschland, den sogenannten 5 neuen Bundesländern. Und für uns war das natürlich als HerausgeberInnenkreis von Klassenlos, war es auch wichtig, nochmal an diesen Zyklus von Kämpfen und diese Phase zu erinnern. Wir haben hier sehr viele Erfahrungsberichte von AktivistInnen aus dieser Zeit und aus diesen Kämpfen versammelt und auch den versucht, den Bogen zu schlagen. Wie sieht es heute aus, auch wenn wir gerade auf diese sogenannten Montagsdemonstrationen oder die Anti-Hartz-IV-Proteste blicken? Der Begriff der Montagsdemonstrationen, der wurde sozusagen von Rechten, von der AfD, von Pegida, auch von rechten Corona-Lockdown-Kritikern regelrecht gekapert und gehijackt. Von allen Parteien, man muss sagen, bis auf die Linke, die auch bundesweit unter die 5%-Hürde gedrückt zu werden droht, ist im Grunde einheitlich zu hören, dass das sogenannte Bürgergeld de facto eine Art reformiertes Hartz IV abgesenkt werden muss. Hier gibt es schon lange keine Brandmauer mehr zwischen AfD, CDU und so weiter und so fort. AfD, FDP, CDU spielen sich hier die Bälle zu und die anderen letzten Endes auch, orchestriert auch von den Medien. Gegen diese beispiellose Hetze, gerade was das Bürgergeld anbelangt, wobei man ja auch sagen muss, es ist eigentlich nur eine Stimme in einem großen autoritären Chor gegen Migration, für die Zeitenwende und so weiter und so fort. Also gegen diese beispiellose Hetze hat die Linke relativ wenig dem entgegenzusetzen. Was da kommt, wirkt oft hilflos und schwach. Wo bleibt der Widerstand, der das Thema des heutigen Abends heißt? Armut ohne Widerstand haben wir es tatsächlich nur mit Armut ohne Widerstand zu tun. Das wollen wir heute Abend diskutieren. Und Anne wird jetzt den Einstieg machen und ein paar Fragen stellen.
In der Regel gilt Erwerbslosigkeit als Gewaltakt und die Betroffenen als organisationsunfähig. Während Erwerbsarbeit soziale Anerkennungsmerkmale enthalten kann und im besten Falle solidarisches Handeln fördert, lässt sich diese Zweiteilung angesichts zunehmender prekärer Arbeitsverhältnisse und diverser Fragmentierung innerhalb der Arbeiterklasse, aber auch durch sozialstaatliche Entwicklung noch halten.
Für uns gibt es als Gruppe diese Trennung zwischen Lohnarbeit und Erwerbslosigkeit nicht. Das haben wir noch nie so gesehen. Und es wäre, denken wir, auch zu beweisen, dass Lohnarbeit aus, also ganz automatisch zu solidarischem Handeln führt. Das den Beweis müsste man mir mal erbringen oder uns erbringen. Genau, dass das nicht automatisch so läuft mit dem solidarischen Handeln, auch wenn man an einem Arbeitsplatz steht, zeigt ja auch die Bemühungen der Gewerkschaften in den letzten Jahren, sowas wie Organizing durchzusetzen, da Programme zu fahren. Das ist ein Beleg dafür, dass es kein Selbstläufer ist. Und wer so von dem aktiven Arbeiter, also die Frage fanden wir zumindest in der Gruppe ein bisschen, das ist so ein bisschen eine romantisierende Verklärung von Lohnarbeit. Also das können wir auch auf Erwerbslos übertragen, da sind wir auch nicht romantisch veranlagt. Wie sich gesellschaftliche Verhältnisse im Subjekt niederschlagen, sehen wir daran, dass eigene Wünsche für eine bestimmte Zeit immer unter der Repression von Lohnarbeit oder der Jobcenter, dass die eigenen Wünsche immer auszublenden sind. Und darunter leiden einfach viele. Das kriegen wir in der Beratung mit und das wissen wir selber. Ich bin jetzt seit Anbeginn von Hartz IV, kriege ich Hartz IV, dass die Anzahl von alleinerziehenden Frauen in Armut hoch ist. Das ist wohl nicht erstaunlich, sind Frauen doch zuständig für die Reproduktion, also den Teil der Arbeit, der als nicht profitabel gesehen wird. Nebenher arbeiten viele, die bei uns in die Beratung kommen, in sexistisch diskriminierenden Halbtagsjobs, als Reinigungskraft, als Beiköchin, als Kindermädchen und so weiter. Diese Lohnarbeitsverhältnisse, insbesondere von Frauen, sind oft befristet und oft nicht existenzsichernd. Fast alle dieser Familienfrauen in der Beratung arbeiten in der Reinigung, wobei gerade die Baustellenreinigung besonders hart ist. Dort herrscht ein hoher Arbeitsdruck, lange Probezeiten bei kurzem Arbeitsvertrag, bei Krankheiten gekündigt und das Krankengeld oft nicht bezahlt oder sehr unregelmäßig und der Lohn ist mager. Viele erzählen von Gelenk- und Muskelschmerzen und aufgequollenem Unterleib. Das sind also in keinem Fall identitätsstiftende Arbeitsverhältnisse und sie führen natürlich auch nicht automatisch, so vereinzelt wie diese Stellen oft sind, zu solidarischem Handeln. Also ist der Arbeitsplatz nicht automatisch der Ort des solidarischen Handelns. Den Druck von BA, Jobcenter und Kindergeldkassen während des Arbeitsverhältnisses und danach lasse ich jetzt einfach mal an der Stelle aus. Aber das spielt ja auch noch eine Rolle. Also, ne, das soweit zur ersten Frage. Roman, jetzt bist du dran.
Genau. Ja, ich bin der Roman von der ALSO aus Oldenburg. Wir machen seit 1982 Sozialberatung. Wir haben unsere Wurzeln als Organisation auch im akademischen Milieu. Mit der damals beginnenden Lehrerarbeitslosigkeit haben sich Leute gefunden, die gesagt haben, es muss unabhängige Sozialberatung geben. Wir müssen um unsere Rechte wissen und darüber aufklären. Das hat dann natürlich mit Arbeitern oder so erstmal nichts zu tun gehabt, sondern kam aus dem akademischen Milieu. Wir haben in Südoldenburg die Fleischindustrie. Ja, da sind wir dann bei den Arbeitsverhältnissen, die sich einen Scheißdreck um soziales Handeln kümmern, wo auch die Arbeiter entfremdet werden und benutzt werden und ausgebeutet werden, auch von eigenen Leuten. Ja, das ist nichts mit Solidarität. Und andererseits haben wir gerade in der Hartz-IV-Bewegung auch sehr viel Solidarität erlebt. Wenn man an die Zahltage denkt zum Beispiel, das war ein Riesenerfolg, da haben wir die Jobcenter mächtig unter Druck gesetzt mit einem relativ einfachen Konzept. Die haben jetzt mit einer totalen Isolation reagiert und haben dadurch Corona benutzt. Und jetzt versuchen sie es noch mehr mit Digitalisierung. Also sie scheuen den Kontakt mit den Leuten. Und das haben wir auch, das ist auch eine Reaktion auf das solidarische Handeln von Erwerbslosen, nämlich die Zahltagsbewegung, die ganz stark war. Das darf man auch nicht kleinreden. Und Hartz IV bedeutet oder Bürgergeld bedeutet tatsächlich auch für jeden Einzelnen immer ein Stück weit Widerstand. Weil dein Bescheid ist falsch. Du musst irgendwo anrennen, du rennst gegen eine Behörde an, du musst gegen diese verordnete Armut kämpfen. Also es ist ein Stück Widerstand. Also zu sagen, dass da nichts an Widerstand ist, finde ich immer ein bisschen falsch und ein bisschen ja, einfach gesagt. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Beratungsstruktur von Wohlfahrtsverbänden, die auch ein Eigenleben hat, die wesentlich besser finanziert ist. Gerade in Südoldenburg, die europäische Gelder abgreifen ohne Ende. die aber eigene Sozialberatung machen zu ihren eigenen Bedeutungen. Und ich habe meine Platina, meine Mitgenossin oder wie wir uns auch immer nennen, macht Sozialberatung für bulgarische Migrantinnen in Südoldenburg. Und die kann hier Geschichten erzählen, da schlackern uns die Ohren. Ja, und vielleicht berichtest du einfach mal über deine letzten Geschichten. Und sie berichtet aber auch von solidarischem Handeln untereinander. Dass, ne, dass die Leute nämlich sich untereinander finden und solidarisches Handeln haben. Und deshalb können wir gar nicht von einer Zweiteilung reden, sondern es gibt ganz viele Facetten innerhalb von Arbeitswelten. Es gibt auch ganz viele verschiedene Arbeitsmodelle. Es gibt auch ganz viele verschiedene Modelle der Ausbeutung.
Also das ist auch ein Teil von meiner eigenen Geschichte. Ich bin vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen und hatte nicht die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu besuchen. Habe ich nicht die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, weil ich würde gefordert, sofort als Lohnarbeiterin mich in der Gesellschaft einzusetzen. Und würde mir nie geklärt, was von Möglichkeiten und Ansprüchen für mich als Neugekommene bestehen. Ich bin eine Akademikerin selber. Mir wird immer gesagt, du musst als Putzkraft arbeiten. Habe ich das 5 Jahre gemacht. Und dann, ich habe entschieden, mich als Freiwillige bei der Amt für Zuwanderung und Migration vorzustellen und habe ich als Integrationslotsin angefangen. Und auch als Sprachmittel, Bulgarisch. Und dadurch habe ich viele andere Bulgaren in Oldenburg und Landkreis kennengelernt. Und gemerkt, oh Mensch, wir brauchen ein Ort, wo wir uns zusammensetzen können und was zusammen schaffen können. Dann habe ich bei der Amt für Zuwanderung und Migration gefragt, dürfen wir einen Raum hier zur Verfügung stellen haben, wo wir uns einmal pro Woche treffen können und unsere Probleme diskutieren. Dann wurde mir gesagt, nein, das kann als Widerstand hier so erstellt sein und das wollten wir nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe das verstanden und habe angefangen, mich zu bilden. Ich habe eine Ausbildung also gemacht und mich als Integrationsbegleiterin, erstmal Integrationslotsin und dann so Integrationsbegleiterin gebildet und habe das Glück gehabt, so bei ALSO anfangen zu dürfen. Und langsam hat das funktioniert. Und das hat auch in den Landkreis Oldenburg in der letzten Zeit sehr gut funktioniert, weil wir haben ein gutes Räumlichkeit dort geschafft haben, wo alle Ratsuchende zusammensitzen dürfen und also dessen Fragen stellen dürfen. Und dadurch hat sich eine sehr solidarische Atmosphäre entstanden haben. Und zuletzt erlebe ich die Leute so solidarisch, so gegenseitig sich gezeigt, dass die, wenn die alle kommen, manchmal sind 20, 30 Leute da in diesem Raum und die fragen sich gegenseitig, wer hat Kinder zu Hause, wer muss schneller losgehen, wer von sich schlägt, wer ist krank oder so. Und die Leute, die sich in solchen Situationen befinden, haben immer Vorrang, die zuerst beraten werden. Und diese Atmosphäre hat mich persönlich sehr, sehr stark begegnet, weil das ist genau Solidarität und so Widerstand von den Leuten, die hilfebedürftig sind oder erwerbslos sind. Und auch die Anfragen werden mehr und mehr, weil gibt es ein paar Sozialverbände in den Landkreis, die werden sehr stark von der Stadt finanziert, aber bieten keine richtige Beratung, sondern also die Beraterin leider machen Geld davon. Und ein sehr prekäres Beispiel war, vor 2 Wochen kommt eine Frau fast mit Tränen in Augen und erzählte, dass sie würde gefordert bei einer Beraterin 3 Versicherungsverträge abzuschließen, um Beratung zu bekommen. Das war unglaublich für mich. Und habe ich gedacht, so geht weit, darf nicht so weitergehen. Und sie hat auch eine Anzeige gegen diesen Beraterin mit ihrem Namen gestellt. sie war sehr ermutigt und erstmal wollte sie das anonym machen, dann hat sie gesagt, aber nee, doch, ich würde meinen Namen geben und ich wollte das also stoppen, schon brechen, das geht nicht so weiter. Ja, also so viel von mir. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden.
Diese Erfahrungen, die ich in den 35 Jahren in der Arbeitslosenberatung machen konnte, und das waren Tausende von Erwerbslosen, mit denen ich es zu tun hatte, hat mich eigentlich, kann man eigentlich zusammenfassen, so an zwei Punkten. Der eine Punkt ist der, dass es nicht stimmt, so wie man das innerhalb einer breiten Wissenschaftsliteratur finde, dass Arbeitslosigkeit automatisch zu Resignation oder zu Apathie führt. Tatsächlich ist es so, das ist nur eine Möglichkeit, die passieren kann. Tatsächlich hatten wir ganz andere Erfahrungen mit dem Personenkreis, der zu uns in die Beratung gekommen ist, machen können, nämlich dass teilweise die Arbeitslosigkeit als politischer oder auch als persönlicher Selbstfindungsprozess angesehen worden ist und dass man über die Arbeitslosigkeit eigentlich auch das Aktivitätenensemble, was man so im Kopf hatte, auch dann durchführen konnte, auch wenn es natürlich immer unter materiellen Notsituationen der Fall gewesen ist. Zusammenfassend, deswegen, das würde ich diesen Satz auch gerne vorlesen, weil ich den für wesentlich halte, in dem Zusammenhang, was Resignation oder positive Aktivität innerhalb der Arbeitslosigkeit betrifft, wäre der, ich bin der Meinung, dass Erwerbslose mit einer ungewohnten, Unsicherheit produzierenden Situation konfrontiert werden, die sie zwingt, Lebensvorstellungen neu zu überdenken und zu realisieren. Daraus ergibt sich eine andere Gesellschaftlichkeit, die nicht aus der Fabrik oder besser Erwerbsarbeitserfahrung geboren ist, sondern aus den konkreten Konfrontationslinien des Alltags. Das finde ich ziemlich wichtig, weil ich glaube, dass wir schon längst, was die Klassenproblematik betrifft, nicht mehr diese Standardklassen, Arbeiter-Bourgeoisie-Fonds haben, sondern dass sich aufgrund der technischen und der insgesamt der Entwicklung innerhalb der Produktionsstätten sich mittlerweile ganz andere Klassenverhältnisse auch ergeben haben, die sich auch anders realisieren lassen. Und ich glaube, dass wir zumindest am Anfang einer sogenannten Armutsklasse stehen, die entweder nie wieder in Arbeit kommen wird oder die partiell als prekär Beschäftigte tätig werden müssen. Also ich glaube, dass da ein Ansatz ist, der verfolgt werden muss. Aber daraus ergibt sich für mich ein zweiter Punkt aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, nämlich was die Widerstandslinien von Erwerbslosen betrifft. Ich glaube, dass das Blicken auf Demonstrationen, auf Kundgebungen und eigentlich auf die Füße der Person, wie will jetzt auf die Straße gehen, dass das den realen Widerstandsmöglichkeiten von Erwerbslosen in keinster Weise entspricht. Die Erfahrung, die wir gemacht haben in kollektiven Zusammenhängen, wenn wir es geschafft haben, Erwerbslose mit zu organisieren, auch für ganz bestimmte Entwicklungen gesellschaftlicher Art, meistens gegen Verschlechterungen innerhalb der Sozialhilfe oder des Arbeitslosengeldes, war immer nur partiell gewesen. Das heißt, es gab mit der Gründung der ersten Erwerbslosengruppen 1982 bis zu den ersten Aktivitäten auf der Straße 1998 und die große Demonstration in Berlin 2003, der 100.000 und auch dann die 2004er Proteste im Osten. Das waren alles kurz aufgeflammte Kollektivitäten gewesen, die schon in sich meines Erachtens widersprüchlich gewesen sind und die auch innerhalb von kürzester Zeit wieder zusammengebrochen sind. Und ich glaube, dass der Grund dafür zum einen daran gelegen hat, dass es keine Solidarität zwischen denjenigen, die noch in Arbeit sind und denjenigen, die nicht mehr arbeiten oder die nur noch prekär beschäftigt, nur teilweise arbeiten, dass diese Solidarität voll und ganz gefehlt hat. Und das war meines Erachtens in der Hauptsache aber das Unvermögen eigentlich der zu dem Zeitpunkt vorhandenen Arbeiterbewegung gewesen und ihre Organisation, also in der Regel natürlich die Gewerkschaften, die mit dem größten Einfluss da hatten, dass es also nicht geschafft wurde, die Aktivitäten der Erwerbslosen so zu unterstützen, dass sie wirklich auch eine politische Veränderung hätten erreichen können. Das hat nicht funktioniert, weil es diese Solidarität nicht gegeben hat. Umgedreht sehr wohl. Wir haben sowohl auf Frankfurt-Ebene als auch auf Bundesebene immer wieder Kontakte auch zu Arbeitern und Arbeiterinnen Personen gehabt und auch zu Verbänden, die aktiv in Betrieben gewesen sind. Die letzten Aktivitäten, die wir in Frankfurt noch hatten, waren bei Amazon gewesen, aber umgedreht hat es das leider nie gegeben. Ich habe nicht einen Kampf von Arbeitern und Arbeiterinnen erlebt, in dem eine Forderung gehießen hatte, weg mit Hartz IV, oder für die Erhöhung des Bürgergeldes. Das hat es leider nicht gegeben. Und das ist natürlich ein Manko und das schwächt Kollektivität auch innerhalb der armen Bevölkerung, die dann auf die Straßen möglicherweise gehen. Und es gibt einen zweiten Punkt, der ebenfalls schwächt, und das ist die Ideologie eigentlich der Erwerbsarbeitsnorm, nämlich dass bei den meisten, die tätig sind, im Kopf die Auffassung vorhanden ist, dass nur der etwas wert ist, der arbeitet, egal was es für eine Arbeit ist, auch wenn es der größte Mist ist, den ich produziere oder auch wenn ich nur stundenlang irgendwo rumsitze. Es ist mehr wert, als wenn jemand in der Arbeitslosigkeit angeblich nichts tut, was ja auch nicht stimmt, sondern da sind sehr wohl sehr viele Aktivitäten, die ansonsten gar nicht stattfinden hätten können, wenn der Personenkreis nicht arbeitslos wäre. Also jetzt die Erwerbsarbeitsnorm, das ist von oben nach unten schauen, verunmöglicht Solidaritäten meines Erachtens und macht es auch schwierig, den Zusammenschluss zwischen Erwerbslosen und prekär Beschäftigten herzustellen. Die Untersuchungen, die ich in der letzten Zeit darüber gelesen habe, fand ich schon schauerlich. Dass nämlich sehr viele, die also immer so mit einem Bein in der Erwerbslosigkeit standen, aber mit dem anderen Bein ein bisschen Geld verdient haben, dass die genauso runtergeschaut haben auf die hundertprozentigen Erwerbslosen und dass diese Art und Weise, wie Solidarität gezeigt oder in dem Fall auch nicht gezeigt wird, auch für mich mitentscheidend ist, ob es sowas wie eine kollektive Bewegung geben kann. Und ich glaube, um zum Schluss zu kommen, dass was ich erfahren habe in über 30 Jahren Beratung, wie der individuelle Widerstand von Erwerbslosen ist, dass der unterschätzt wird, dass der von linken Gruppen überhaupt nicht aufgenommen wird und auch nicht weitergeführt wird, dass diese Aufmüpfigkeiten und die Ungehorsamkeiten, die die Grundlage dafür bilden, dass Menschen überhaupt es in der Erwerbslosigkeit aushalten können, dass sie ihr Bürgergeld um ein paar Euro aufstocken können, ohne dass es das Amt mitbekommt, dass diese individuellen Resistenzen viel zu wenig aufgegriffen wird von linker Bewegung, auch nicht von der Partei der Linken, um das Ganze dann vielleicht auch in kollektiven Zusammenhang zu stellen.
Ich will jetzt eigentlich in meinem Input die Frage mal rumdrehen, nämlich wo kommen diese Spaltungen überhaupt her, historisch eine kleine Skizze machen und wie hängen sie systematisch mit den Gedankenformen, die der Kapitalismus als Produktionsweise produziert, Marx nennt das Fetischform, wie hängt das damit zusammen? Also wo liegt da eine Zwangsläufigkeit auch in der systematischen Struktur des Kapitalismus? Ich fange mal an mit dem Begriff der Erwerbslosigkeit. Heute ganz normal, wir reden mal von Erwerbslosigkeit. 80ern haben wir doch von arbeitslos geredet, nicht? Okay. Ich weiß es nicht genau, wer oder wie, aber ich wollte nur mal erinnern, es war vor allem die feministische Kritik, die gesagt hat, ihr könnt doch nicht von arbeitslos reden, weil damit blendet ihr die Hausarbeit aus, damit blendet ihr aus, dass Menschen, die keinen Lohn bekommen, die keinen Erwerb haben, dass sie deswegen nicht arbeitslos sind. Sie arbeiten auch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung, auf die ich kurz eingehen will. Dieses Ausblenden der Frauenarbeit hat eben seinen Grund darin, dass im 19. Jahrhundert im Zuge der kapitalistischen Entwicklung eben so ein Ernährermodell durchgesetzt wurde, also dieses Idealbild, der männliche Lohn reicht aus, dass sich ein Mann eine eigene Familie, sprich eine private Hausklavin leisten kann, die ihm dort den Rücken frei hält, für die anstrengende Erwerbsarbeit, die Reproduktionsarbeit macht. Und das wird aber im Begriff der Arbeitslosigkeit dann komplett unsichtbar gemacht. Ich habe das so ein bisschen salopp zusammengefasst, wie dieses Ernährermodell, das männliche Ernährermodell aussieht. Diese Formulierung findet ihr fast wortwörtlich in den bürgerlichen Reformkonzepten, die genau nach der Revolution von 1848 in ganz Europa ins Spiel gebracht wurden. Und da haben wir so eine ganz wichtige Schnittstelle, wo der Kapitalismus, der moderne Kapitalismus eben auch diese Geschlechterverhältnisse, diese Form der Arbeitsteilung produziert hat und fatalerweise im Zusammenspiel mit der beginnenden Arbeiterbewegung. Weil das Problem vor 1848, da war natürlich auch das Problem des Pauperismus, große Frage, was machen wir und so weiter. Es war in der Anfangszeit des Kapitalismus, gab es ja diese Form der Geschlechterteilung nicht, sondern gerade in den neuen Fabriken, das gilt übrigens auch heute noch für die neuen Fabriken in China und so weiter, waren eben vor allen Dingen ganz viele junge Frauen, Kinder und so weiter, wurden da ausgebeutet. Das hat auch zu Problemen in den Geschlechterbeziehungen geführt. Engels beschreibt das auch in seinem Buch über die englische Arbeiterklasse, dass auf einmal die Frauen das Geld hatten und die Männer waren arbeitslos, hatten keinen Erwerb mehr. Geld ist Macht, das wissen wir. Also die Geschlechterverhältnisse in Frage gestellt. Das war alles ein Besorgnis für die Bürger, für die Kapitalisten. Und 1848 waren natürlich auch Klassenverhältnisse waren gefährlich geworden. Das Gespenst der Revolution stand auf der Tagesordnung, also musste da irgendwie gegengesteuert werden. Und dieser Vorschlag, die bürgerliche Kleinfamilie, die Kernfamilie auch als proletarische Familie zu etablieren, hat dazu sehr stark beigetragen und ist zu einer wesentlichen Spaltung geworden. Weil du findest in den Anfangsprogrammen aller Gewerkschaften in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Forderung der Facharbeiter, das waren ja nur Facharbeiter oder Handwerker, die Forderung nach dem Ausschluss der Frauen aus ihren Jobs. Keine Konkurrenz der Frauen. Und das Angebot dann nach der 48er Revolution, ja, wir heben den männlichen Lohn ein bisschen an und so weiter, dann können eure Frauen doch auch zu Hause bleiben. Das war immer nur ideal, Fluchtpunkt. Für die Masse hat sich das so nicht realisiert, aber es ist doch sozusagen der Fluchtpunkt geworden. Man könnte auch überlegen, ob das bis heute noch eine Relevanz hat. Das war gewissermaßen ein Kompromiss mit dieser stark männlich geprägten frühen Arbeiterbewegung und den Kapitalisten zu sagen, also es ging auch um die Befriedung der Männer, dass sie also nicht revoltieren in der Fabrik an ihren Arbeitsplätzen, sondern dass sie mit dem Versprechen eben auf diese heile Welt einer Kleinfamilie mit Frau und Kindern daheim, dass sie sich in diese kapitalistische Disziplin einfügen. Das ist genau darin zu lesen, in diesen Papieren, aber das hat sich dann auch so realisiert und es war natürlich auch ein gewisser Kompromiss mit den Frauen. Das zeigt sich an der proletarischen Frauenbewegung, wie die sich verändert hat vor und nach 48. Nämlich die Fabrikverhältnisse waren so entsetzlich, so mörderisch. Sachen, wie du beschrieben hast, waren da an der Tagesordnung oder wie aus der Fleischindustrie, das sind frühindustrielle Verhältnisse. Und dann erschien es eben als attraktiver, na gut, okay, dann heirate ich halt den Mann und bleib zu Hause, geht es mir vielleicht ein bisschen besser. Und das spiegelt sich, also da will ich jetzt aber nicht genauer darauf eingehen, dass eine sehr radikale Frauenbewegung im Vormärz, dann nach 48, so viel stärker sich die Aufwertung der Frauen auf dem Ideal der Mütterlichkeit begründet. Das ist so das Fatale und so kommt es also zu einem solchen Kompromiss. Gut, das ist jetzt eine Form der Spaltung, eine ganz wesentliche Form der Spaltung, ich glaube auch noch bis heute. Aber ich will an der Stelle darauf hinweisen, dass es meines Erachtens wichtig ist, eine klare, präzise Differenzierung zu machen zwischen zwei Begriffen, die oft durcheinander geworfen werden. Arbeiterbewegung und Klassenkampf. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Arbeiterbewegung, das sind die Gewerkschaften, die Organisationen, die Parteien. In Deutschland war das vor allem dann die Sozialdemokratie, die sie sogar marxistisch nannte. Und sie war eben aber selektiv, sie war ausgrenzend. Es gab eine Abgrenzung eben zu den Frauen relativ früh, es gab aber auch relativ früh schon, und das spielt bis heute im Sozialstaat eine Rolle, eine Abgrenzung gegenüber dem sogenannten Lumpenproletariat. Das waren die Leute, die nicht gearbeitet haben, die gestohlen haben, die irgendwas prostituiert, da wurde alles Mögliche drunter gefasst. Es war jedenfalls nicht die ehrliche Lohnarbeit, wo du von deiner eigenen Hände Arbeit gelebt hast, sondern irgendwas anderes, und davon hat sich die Sozial-, also die SPD und so weiter, also das waren ja Marxisten, die Kautsky, haben sich da wirklich von abgegrenzt, die auch sehr beschimpft. Und das zeigt, dass eben die Arbeiterbewegung nicht der Klassenkampf ist. Das Klassenverhältnis im Kapitalismus ist ganz fundamental, das ist nicht die Lohnarbeit. Das ist nicht, ob wir arbeiten. Das Klassenverhältnis konstituiert sich erstmal darüber, dass wir arm sind, dass wir alle arm sind. Das wäre jetzt auch eine Frage, wie man mit dem Armutsbegriff umgeht. Wir sind strukturell arm in dem Sinne, dass wir keine Produktionsmittel haben. Dass wir gezwungen sind, wir können nicht selber unser Leben produzieren, wie ein Bauer auf dem Feld. Wir haben kein Land, wir haben keine Maschinen, wir haben nichts, womit wir was machen können. Also müssen wir uns in irgendeiner Weise verkaufen oder uns irgendwie Lebensmittelsachen aneignen. Da gibt es verschiedene Formen. In irgendeiner Weise, ohne Produktionsmittel, muss ich mir natürlich meinen Unterhalt beschaffen. Ich kann meine Arbeitskraft verkaufen. Ich kann sagen, ja gut, ich heirate jemanden, der viel Geld hat. Okay, ist auch eine Art von Verkauf. Ich kann versuchen, Banken zu überfallen. Das ist auch viel Arbeit. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas vorbereitet habt. Das ist auch viel Arbeit. Oder auch sich systematisch irgendwie mit Ladenbestellungen zu füttern, ist ja auch Arbeit. Oder ich war sehr in Köln in der Hausbesetzerbewegung aktiv. Das ist richtig viel Arbeit, so eine Hausbesetzung zu machen, nicht vorzubereiten. Also das sind einfach nur verschiedene Formen. Aber was ich sagen will, das grundlegende Klassenverhältnis ist diese Armut, diese Freiheit von Produktionsmitteln. Das repräsentiert aber die Arbeiterbewegung nicht, sondern sie grenzt sich auch ab. Und das ist halt eingeflossen in die Konstruktion des Sozialstaats, wie wir ihn bis heute haben. Das ist das Problem dieser fatalen Lohnform, der Mystifikation des Lohns. Marx nennt das auch den Lohnfetisch. Die Vorstellung, ich bin auch ein Bürger, ich kann was verkaufen. Was verkaufe ich? Meine Arbeit. Also bin ich doch den Bürgern gleichgestellt. Ich habe auch ein Eigentum, meine Arbeit, die kann ich verkaufen. Und das ist total gerecht. Ich habe von niemandem was weggenommen. Das ist dieses Selbstwertgefühl, nachdem ihr auch gefragt habt, was angeblich aus der, oder was tatsächlich dann auch aus der Lohnarbeit auch kommt. Und das ist eine völlige Illusion. Ich verkaufe nicht meine Arbeit, sondern das Klassenverhältnis besagt, okay, diese Leute sollen ausgebeutet werden, Kapitalismus ist Ausbeutung, dann muss ich die Menschen, die ich ausbeuten will, auch irgendwie durchfüttern. Der Lohn ist nichts anderes, um es plakativ zu sagen, die Sklaven durchzufüttern, die in der Ausbeutung schuften sollen. Und wenn ich so rangehe, das ist eben, was der Marx im Kapital versucht, den Leuten klarzumachen, was aber immer wieder schwierig ist, weil diese Illusion des Lohns als einem gerechten Tausch, die entsteht, wie der Marx versucht zu zeigen, systematisch aus der Produktionsweise selber. Er wird also immer wieder erzeugt, und es ist gar nicht so einfach, das immer wieder klarzumachen, nee, es ist, wir verkaufen da gar nichts. Am Ende des Kapitals sagt der Marx, es wird nur zum Schein getauscht. Da wird gar nichts getauscht. Die Kapitalisten eignen sich fremde Arbeit an, und im Gegenzug sorgen sie dafür, dass die Menschen erhalten werden. Das soll auch verewigt werden, also müssen auch Kinder durchgefüttert werden, die arbeiten ja auch nicht. Das ist jetzt die politische Frage, es müssen auch Menschen, die aus irgendwelchen Gründen keine Arbeit haben, weil sie alt sind, weil sie krank sind, weil sie einen Arbeitsunfall hatten, die müssen auch durchgefüttert werden, weil politisch ließe sich sonst das Klassenverhältnis nicht reproduzieren. Wenn ich weiß, dass ich, sobald ich alt bin, verhungern werde, ja, dann bleibe ich doch nicht 40 Jahre in einem Betrieb und acker mich da ab. Ja, das ist also, irgendjemand hat mal so schön gesagt, die Rente, das war ein CDU-Politiker, hat gesagt, die Rente ist eine Durchhalteprämie. Das heißt also, die Bezahlung, Rentner sind ja auch, Rentnerinnen sind ja auch Menschen, die nicht arbeiten. Also die Bezahlung von Menschen, die nicht akut arbeiten und ausgebeutet werden, gehört zu der Reproduktion des gesamten Klassenverhältnisses dazu. Und dazu gehören auch, sie haben auch ihre Funktion, die sogenannten armen Menschen, die sogenannten Erwerbslosen, weil der Druck dieser Menschen auf den Arbeitsmarkt wird benötigt. Die bürgerliche Ökonomie spricht von einer natürlichen Erwerbslosenrate, die liegt so etwa bei 4-5%. Das braucht der Kapitalismus. Ohne den Druck auf dem Arbeitsmarkt würden wir doch nicht jeden Tag, also wir würden rebellisch werden, wenn ich weiß, ich kann jederzeit einen Job bekommen. Davor haben die heute so große Angst irgendwie mit der Vollbeschäftigung. Es gibt da noch keine Vollbeschäftigung, aber Fachkräftemangel. Dann werden die Leute in der Arbeit renitent. Ja, das heißt also, es braucht diese ständige Disziplinierung. Da draußen stehen 10 andere, die machen auch deinen Job, und wenn du wieder das Maul aufmachst, dann bist du aber sofort auf der Straße. Das braucht es. Also kein Mensch will irgendwie die Arbeitslosigkeit abschaffen. Nichts, also Kapitalisten hassen nichts mehr als Vollbeschäftigung. Und auch die Armut soll nicht abgeschafft werden, sie muss durchgefüttert werden, sie muss in dieser strukturellen politischen Funktion erhalten bleiben. Das ist so, die sagen natürlich das Gegenteil, die machen immer Programme, ja, wir machen jetzt ein Programm zur Abschaffung der Armut und so weiter. Okay, ich komme zum Schluss. Aber wir sollten darauf nicht reinfallen. Ja, wir sollten nicht sozusagen das für ihr Ziel nehmen. Gut, das wollte ich nur, also vielleicht können wir darüber noch reden, weil es auch oft um Gewerkschaften ging, aber Gewerkschaften sind eben leider ein Teil des Ganzen. Und es ist auch kein Zufall, dass sie sich dann so verhalten, wie Harald, du das beschrieben hast, weil sie eben an dieser Fetischisierung des Lohns als so einem privilegierten Verhältnis sich beteiligen.
Danke. Wir wollten ja jetzt noch eine zweite Runde machen. Geht es um die Verteidigung des Sozialstaats, gar um einen Ausbau? Oder gibt es hierzu andere Alternativen, beispielsweise das Recht auf ein schönes Leben mit und ohne Lohnarbeit?
Also das schlechte Bestehen, da wollten wir nicht verteidigen. Aber es gibt immer Arbeit, ist ja klar. Ne? Das ist nicht unser Anliegen, aber wir unterstützen natürlich die Leute bei der Durchsetzung. Ja, das, was noch an Rechts durchzusetzen geht, das machen wir natürlich. Da stehen wir drauf, weil es geht ja um das Existenzminimum, um die sogenannte gesellschaftliche Teilhabe, um die Rechtsdurchsetzung. Und ja, genau. Also, war in eurer Frage, wir hatten den Eindruck, dass ihr in eurer Frage scheinbar zwei gegensätzliche Richtungen nennt. Einmal die Verteidigung des Bürgergelds mit Sanktionen und ein anderes Mal das Bürgergeld ohne Sanktionen. Also das, was auch manche Leute Existenzgeld nennen, also die sichere Ausstattung des Lebens. Natürlich hoffen wir immer darauf, dass die Grundsicherung ausreichend ist und dass sie nicht sanktioniert wird. Und auch nicht in der Intimsphäre der Leute rumgestöpselt wird. Klar, das ist immer unser Anliegen. Von daher würden wir das natürlich immer unterstützen. Was wäre die Alternative zum Sozialstaat? Wie mächtig sind wir gerade als Initiativen, als Bewegung, in Anführungszeichen? Uns schien der Widerspruch, der da in der Frage durchscheint, nicht praxisnah. Also, ja. Ne? Weil der Kampf gegen einen kapitalistischen Staat widerspricht unserer Meinung nach nicht dem Kampf für den Erhalt der Existenzgrundlagen. Also es ist einfach kein Widerspruch. Ne? Also wir müssen uns darum kümmern, dass wir Geld geben, damit wir was zu fressen kaufen können. Das steht irgendwie außer Frage. Wenn jemand einen Antrag mit unserer Hilfe stellt und Geld fließt, dann verteidigen wir nicht den Sozialstaat gegen unser revolutionäres Anliegen zur Überwindung des Kapitalismus, sondern wir verteidigen die konkrete Person gegen rechte Angriffe auf ihre Lebensgrundlage. Wenn wir für ein verbessertes Asylrecht streiten, heißt das nicht, wir verteidigen den Nationalstaat. Das, was den Menschen im Moment am meisten bringt, also wenn der Kampf um Arbeit oder ohne Arbeit am meisten bringt, dann unterstützen wir das. So schlicht ist das. Und kurz.
Ja, auch da sind wir, passt da glaube ich sehr nah in der Analyse und in der Einschätzung, weil für viele ist es halt schon schwer, das Existenzminimum überhaupt zu erreichen und dieses System zu bekommen. Da gibt es so viele Hürden, gerade unter Migranten, unter arbeitenden Migranten, die ausgebeutet werden, dass es schon Erfolg ist, wenn die ihre Rechte durchsetzen. Und das schaffen sie nur durch solidarisches Handeln, durch Organisationen, die sie dabei begleiten, solidarisch zu handeln. Und das hört ja, der Kampf geht von A in die Ausländerbehörde bis zum Jobcenter. Das ist, ne, das ist der Kampf beim Arzt, das ist ein einziger Kampf. Und gleichzeitig sind es, glaube ich, müssen wir lernen, uns auch zu verteidigen. Der Angriff des Neoliberalismus und nichts anderes ist es ja auf den Sozialstaat, der nimmt immer krassere Formen an. Und wir haben den Kampf als Linke vielleicht schon bei der Reform von in Griechenland verloren, wo ein ganzer Staat demontiert wurde und jetzt wird Griechenland als das super Wunderland markiert, weil sie irgendwelche wirtschaftlichen Kennzahlen erreichen und sagt, ja, das muss Deutschland auch. Also der Weg nach unten, was den Sozialstaat betrifft, ist gerade auch mit so Menschen wie Friedrich Merz oder Herrn Lindemann ja ganz weit offen. Da müssen wir auch lernen. Und wir haben auch ganz oft gepennt. Und die Schuldenbremse, dass die in die Verfassung kam, ist ohne größeren Widerstand durchgegangen. Und jetzt stehen wir da und das wird als Totschlagargument benutzt. Da gleichzeitig sind wir dann in der eigentlichen Beratung dabei und sind froh, wenn wir die Leute im System haben. Und das ist schon schwierig genug. Das wird mit der Digitalisierung, die noch mehr Leute ausschließt, noch viel schlimmer werden. Da werden noch mehr Leute ausgeschlossen. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, die politische Arbeit hinzukriegen und die alltägliche Migrations- und Erwerbslosenberatung. Das ist für uns ganz schwer, auch inhaltlich und inputtechnisch dann da auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil wir haben 50 Leute, die bei uns vor der Tür stehen, die beraten werden wollen und die daran scheitern, überhaupt ins System zu kommen. Ja, wir haben die europäische Freizügigkeit, die dann beschränkt wird, wenn so Leute ausgeschlossen werden. Ja, wir haben eine Ausländerbehörde, die restriktiv ist. Und das sind Abwehrkämpfe, die wir haben, die wir aber auch nach außen bringen. Aber wir haben überhaupt keine, wir haben 95% im Bundestag, die vom Sozialstaat einfach nichts mehr halten. Ja, und das ist ein massives Problem, das wir haben. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal zur Abwehr kämpfen, bevor ich mit irgendjemand, der in der Fleischindustrie prekär beschäftigt ist, über ein schönes Leben zu reden, ist massiv schwierig und habe ich große Probleme mit, da eine Utopie zu finden. Das ist das Fleisch, das wir selber als Bürgergeldbezieher beim Discounter kaufen müssen. Das ist die Billigwurst, die produziert wird mit dem Blut der Migranten. Ja, das ist so ein Zirkelschluss. Ja, deshalb haben wir in Oldenburg ja auch ganz viel zusammen mit fortschrittlichen Bauern gemacht, mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, um halt diese Produktionsketten auch offensiv zu machen und diese wirtschaftlichen Zusammenhänge und neue Bündnispartner zu gewinnen, um halt diese Abwehrkämpfe gemeinsam zu führen. Aber wir leben in so einer Art von Talkshow. Politik, da kommen wir einfach nicht drin vor. Ja, da wird gehetzt, da wird dann immer dieses, ja, 3.000, hast du Bürgergeldbezieher, bekommt 3.500 Euro netto in München. Ja, und das ist immer dieses Beispiel und es bleibt völlig unwidersprochen. Ich bin ganz dafür, dass wir Abwehrkämpfe führen müssen und auch die offen und, dass wir kämpfen müssen, lernen zu kämpfen.
Also ich würde hier vielleicht einen kleinen Punkt widersprechen, also mit dem Abwehrkampf bin ich auch davor, auf jeden Fall. Aber ich sehe eigentlich, es gab ja jetzt diese Krankenhausstreiks und jetzt gibt es ja die Streiks der Erzieherinnen. Und ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass anders als jetzt zum Beispiel bei den Streiks der Deutschen Bahn, wo die eine Gewerkschaft streikt oder fordert und die andere und überhaupt nichts stattfindet miteinander und auch keine andere Gewerkschaft mit aufspringt. Und ich glaube, das wird sich ändern. Also ich glaube schon, dass diese Strategie der Gewerkschaften, das Organizing, was gebracht hat und dass wir sehen werden, dass bei den Streik der Erzieherinnen, das würde ich dann Klassenkampf nennen, andere Gewerkschaften mit aufspringen. Also da bin ich eigentlich da brennt ja die Hütte, das merkt man auch, wie gut die organisiert sind, dass da was passiert, was ich dann auch Klassenkampf nennen würde und nicht nur Abwehrkampf und Solidarität untereinander, die auch notwendig ist. Ne? Wie du gesagt hast, sie ist absolut notwendig. Und was ich auch noch sagen will, dass wir alle Fehler machen, ist, dass wir nicht begreifen, dass die neu entstandenen Berufe der letzten 10 Jahre, wo ja vorwiegend die Leute, die quasi neu migrieren, die als Fahrer arbeiten oder als Juicer arbeiten, dass es so eine Verachtung innerhalb der Linken gegenüber diesen Berufen gibt und dass es eine Missachtung deren Auseinandersetzung gibt. Also wir waren letzte Woche, waren wir eingeladen von Basler bei der Kundgebung der Deliveroo-Fahrer und da passiert einfach zu wenig. Ja, also weil es irgendwie, ich weiß nicht, verdienen die zu schlecht, dass wir denken, wir können uns da auskämpfen bei denen? Ich weiß es nicht.
Ich wollte nur ein kleines Ergänzung machen und nämlich, dass wir müssen auch über das Bildungssystem ein bisschen denken, wie unsere Kinder dort gebildet sind und was an denen beigebracht wird, weil die werden dort großgezogen in eine kapitalistische Umgebung. Da wird so Kommerzialisierung sehr stark geprägt und schon von der ersten Klasse gibt es diese Verteilung, du bist reich, guckst du dich an, was für Klamotten du hast und so. Und das bildet dieses Hass schon in die kleineren Kinder ein. Und so wachsen die und wir kommen aus diesem Teufelkreis nicht raus. Also das finde ich auch ein wichtiges Thema für uns.
Ich glaube, dass die Frage des Sozialstaates tatsächlich eine grundlegende Frage ist und ich bin der Meinung, dass der Sozialstaat nicht umzumodeln ist. Ich glaube nicht, dass wir eine Reformierung im Sinne, wie es sich Erwerbslosengruppen vorstellen, dass das möglich wäre, wenn nicht das gesamte staatlich-kapitalistische System angegriffen werden würde. Kleinere Ansätze, wie wir das vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband kennen, die sind natürlich richtig, aber ich glaube, die führen zu keinem Erfolg und auch die Erwerbslosenbewegung hat eigentlich recht erfolglos versucht, Grundlegendes innerhalb des Sozialstaates zu verändern. Und das liegt meines Erachtens daran, dass der Sozialstaat selber ein Spaltungsinstrument darstellt, der die Betroffenen unterteilt in ALG-1-Bezieher, in aufstockende Rentner, in Bürgergeldbezieher und Bezieherinnen und so weiter und so fort, was es total schwierig macht, dann auch Gemeinsames zu finden. Also der Sozialstaat ist natürlich, wenn man jetzt das Jobcenter als Ausdrucksform des Sozialstaates sehen will, ist natürlich der direkte Zugang, den überhaupt Erwerbslose in ihren politischen Auseinandersetzungen haben. Von daher kann ich zwar auf der einen Seite sagen, er ist nicht reformierbar, auf der anderen Seite halte ich es aber für richtig, dass Kämpfe auch in diesen Institutionen des Sozialstaates stattfinden, dass versucht wird, Verbesserungen zu erreichen und bestimmte positive Bedingungen auch zu schaffen. Das geht nur im Kleinen, prinzipiell geht es meines Erachtens nicht, aber das Kleine ist die Grundlage dafür, dass es überhaupt so etwas wie Organisationsversuchen innerhalb von Erwerbslosen gibt. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben. Gleichzeitig aber muss man auch sehen, ist diese Spaltungsinstitution Sozialstaat hat bis in die Erwerbslosenproteste eigentlich hinein geleuchtet. Die Erfahrung, die wir 2004 im Osten von Deutschland gemacht haben, wo ja 200.000 Personen auf der Straße gewesen sind und sich gegen Hartz IV gestemmt haben, da waren Großteil derjenigen, die da auf die Straße gegangen sind, die sind deswegen auf die Straße gegangen, weil sie empört darüber gewesen sind, dass sie plötzlich als Arbeitslosengeld Einzieher direkt in die Sozialhilfe gefallen wären und das für sich kritisch gesehen haben, auf eine Stufe gestellt zu werden mit Sozialhilfebezieherinnen, die noch nie gearbeitet haben, während die Person, die das kritisiert hat, was weiß ich, 20, 30 Jahre arbeitstätig gewesen ist. Also hier haben wir wieder diese Erwerbsarbeitsnorm, die sogar zu Spaltungslinien innerhalb der Protestbewegung, der Erwerbslosenbewegung geführt haben. Also das muss man alles mit berücksichtigen, ohne jetzt zu sagen, da machen wir nichts oder eine Forderung nach Erhöhung des Bürgergeldes bringt sowieso nichts. Das halte ich für falsch. Ich glaube schon, dass man das als eine Grundlage auch nehmen muss, eben weil der Zugang von Erwerbslosen genau zum Jobcenter einer der wenigen Zugänge zu Institutionen darstellt, wo man eben die Leute auch versuchen kann zu organisieren oder zu Gemeinsamkeiten zu bringen. Also das ist ein wichtiger Punkt, den ich in dem Zusammenhang sehe. Und ein zweiter, ich glaube, dass innerhalb der Erwerbslosenbewegung sich darüber über diese Frage ja auch jahrzehntelang in der Kopf zerbrochen wurde, was eigentlich die Alternative für Erwerbslose darstellen könnte in politischen Auseinandersetzungen. Und das Interessante dabei ist, dass eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, der da erarbeitet worden ist von der Erwerbslosenbewegung, oder zumindest von Teilen der Erwerbslosenbewegung, heute nur noch versteckt eine gewisse Rolle spielen. Das wissen vielleicht nicht alle, früher sowas wie eine Bundesarbeitsgemeinschaft für Sozialhilfeinitiativen gegeben. Die bestanden in der Hauptsache aus alleinerziehenden Frauen, die sich zusammengefunden haben und darüber nachgedacht haben, was eigentlich alternativ zum Sozialstaat möglich wäre. Und was die gemacht haben, ist eine ganz einfache Geschichte gewesen. Die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, was brauchen wir eigentlich zum Leben? Nicht als Luxusleben, sondern als ganz normales Leben, und haben zusammengestellt die Bereiche, die notwendig sind, um eben ein einigermaßen gutes Leben zu führen, und sind dann auf einen Geldbetrag gekommen, damals noch D-Mark, und haben gesagt, das ist eine Forderung, die wir an die Politik stellen, nämlich wir wollen ein Existenzgeld haben. Ein Existenzgeld, wo für uns die materielle Not keine Rolle mehr spielt, wo wir quasi selber bestimmen können, was wir mit dem Geld machen, und dadurch auch eigentlich die Fantasien, die wir haben über die Erwerbsarbeit, über die Standarderwerbsarbeit hinaus, dass wir die realisieren können auch. Und das Existenzgeld war sicherlich eins der ersten Forderungen, die ja schon auch als systemsprengend anzusehen gewesen sind. Und ich finde, das ist eine Forderung, die immer als Alternative auch zum Sozialstaat, also zumindest zum bürgerlichen Sozialstaat angesehen werden kann. Und ein allerletztes, auf der Basis, wo ich ja der Meinung bin, dass momentan der individuelle Widerstand eigentlich der zentrale Widerstandsort von Erwerbslosen und von armen Leuten ist, glaube ich, dass also linke, linksradikale Gruppen viel genauer dahin blicken müssen und sich auch in die Auseinandersetzung mit denjenigen begeben müssen, die manchmal auch merkwürdige Sachen von sich geben, die nicht immer das tolle Klassenbewusstsein haben und die manchmal auch ganz schräg drauf sind. Aber die Auseinandersetzung, die existiert in keinster Weise, und sie existiert nicht mit dem Personenkreis, und sie existiert auch nicht mit der Art und Weise, wie dieser Personenkreis sich äußert, politisch auch äußert. Und das sind für mich die Punkte, dass man eigentlich diese Aufmüpfigkeit aufgreifen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aufgreifen und unterstützen muss, dass man die Ungehorsamkeit fördern muss, die Volksamkeit bekämpfen muss und das Brechen von Normen als Ziel ansehen sollte. Und auf jeden Fall die kleinen alltäglichen Verweigerungen zu unterstützen sind, um sich eben den Zwangsmechanismen des SGB II, soweit es geht, zu entziehen. Das ist auch noch nicht die große Weltrevolution, aber es ist ein Ansatz. Solange wir das nicht schaffen, als Linke oder als linke Gruppen, das mit aufzunehmen in unsere politische Arbeit, das mit auch zu unterstützen, zu fördern, solange wird es meines Erachtens auch keinerlei ja, armen Proteste in dem Form, wie wir uns das gerne vorstellen würden, geben. Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, der unbedingt von linken Gruppen angegangen werden muss.
Kann ich auch wieder gut dran anknüpfen. Ich denke, der Sozialstaat ist einfach die kapitalistische Flankierung der Klassenverhältnisse, der Ausbeutung. Er wird darauf ausgerichtet. Diese Trennungen, diese Spaltungen dienen dazu, Klassenkämpfe zu verhindern, also gemeinsame Kämpfe von den ausgebeuteten Menschen. Die, du hast es angesprochen, um das mal klar zu machen, diese Abgrenzung zum Lumpenproletariat, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat sich dann im Sozialstaat so niedergeschlagen, dass eine alte, auch schon im Mittelalter existierende Trennung, nämlich zwischen verdienter Armut und unverdienter Armut, also selbstverschuldeter Armut, dass die dann staatlich institutionell fixiert wurde in der Unterscheidung zwischen einer Versicherungsleistung und einer Fürsorgeleistung. Das heißt, eine Versicherungsleistung, die knüpft ja am Lohnfetisch an, da kann ich mir einbilden, ach, die wird ja bezahlt aus den Beiträgen, die ich da fleißig angespart habe. Das ist völliger Quatsch, das sagt ja auch jeder Sozialpolitiker, die Rente ist eine Umlageversicherung. Das, da werden auch nur Leute durchgefüttert, aber diese Illusion existiert, ach, das habe ich mir ja selber angespart. Und die anderen, die Fürsorgeleistungen bekommen, steuerfinanziert, die haben ja nichts getan. Und das schlägt sich auch deutlich dann darin nieder, dass die Versicherungsleistungen in der Regel an den früheren Lohn gekoppelt sind. Also wenn ich Rente gehe oder wenn ich arbeitslos werde, ist es gekoppelt bei ALG 1 oder so an den Lohn, an die Lohnhöhe. Man nennt das dann auch eine Lohnersatzleistung. Und die Fürsorgeleistung richtet sich nach dem Bedarf. Und Bedarf ist ein ganz schreckliches Wort, weil das ist verbunden mit Bedarfsprüfung. Ja, und Bedarfsprüfung ist, das ist eben diese Schikane, denen du ausgeliefert bist, wenn du mal irgendwie auf dem Sozialamt oder Jobcenter warst. Und was diese 2004er-Bewegung, deswegen hatten wir auch so eine Kritik teilweise an der Art, wie das artikuliert wurde, die knüpfte daran an, dass der deutsche Sozialstaat, Besonderheit, sich mal eine Zeit lang ein Zwischenmodell geleistet hatte. Das war die sogenannte Arbeitslosenhilfe. Das heißt, die war auch noch an den Lohn gekoppelt, ich glaube 60% damals, hing also von deiner früheren Erwerbstätigkeit ab, obwohl sie gar nicht aus nicht hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen bezahlt wurde. Und das war sozusagen so eine Abfederung, wenn du arbeitslos wurdest, kamst du erst halt in normalen Arbeitslosengeldbezug, das waren noch 80% des Lohns oder so, dann kamst du in die Arbeitslosenhilfe. Und die lief unbefristet. Also ich sage das jetzt mal so, wir haben auch einen proletarischen Gebrauch davon gemacht. Also ich war Anfang der 80er Jahre in der Kölner Hausbesetzerbewegung aktiv. Wir haben alle von Arbeitslosenhilfe gelebt, weil das so großartig war. Du bist mal irgendwie damals, glaube ich, am Anfang noch 6 Monate bei Ford an den Mann gegangen, hast einen guten Lohn bekommen und dann kriegtest du unbegrenzt Arbeitslosenhilfe, wenn du dich geschickt angestellt hast. Ja. Also ich kannte Leute in besetzten Häusern, die hatten 8 Jahre Arbeitslosenhilfe. Damit haben wir die politische Arbeit finanziert. Dass wir in den besetzten Häusern, da haben auch viele auf Sozialhilfe gelebt. Wenn da irgendjemand ein Problem hatte, sind 10, 20 Leute aufs Amt gegangen und haben Randale gemacht. Das war klar irgendwie, da ist niemand allein aufs Amt gegangen. Und das ist eben, das haben wir heute, diese Situation nicht mehr. Wir haben nicht mehr diese Strukturen. Heute sind die Leute vereinzelt, das färbt auch aufs Bewusstsein, auf die Scham und so weiter ab, lassen sich beraten. Wenn du einzeln... haben wir auch gemacht, wenn du einzeln in der Beratung bist, ja, dann bist du ja diesen ganzen Verrechtlichungszwängen ausgeliefert. Aber die Frage ist eben, wie können wir dann auch oder wie achten wir darauf, zu versuchen, bei solchen Aktionen dann auch diese Spaltungen zu unterlaufen, die in Frage zu stellen. Wie kann man das, das ist zum Beispiel, du hast die Gelbwestenbewegung angesprochen, das war eben so eine Bewegung jenseits der Kategorien. Das, was wir immer erleben, wir bleiben in den Kategorien. Die Lohnarbeiterinnen, da sind die Gewerkschaften für zuständig, Arbeitslose sind die für zuständig, Migranten sind die für zuständig. Wir haben immer gesagt, damals gab es ja auch schon Beratungsstellen, wir haben immer gesagt, bevor du zur Beratung gehst, guck doch mal, ob du 10 Leute zusammenklappst. Dann brauchst du keine Beratung, dann gehst du da hin und rückst dir die Möbel gerade irgendwie und dann bekommst du... Also das sind so Schwierigkeiten irgendwie, aber weswegen ich schon wichtig finde, deswegen schreibe ich auch einiges dazu, diese Grundstrukturen des kapitalistischen Charakters des Sozialstaats zu kritisieren.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Armut ohne Widerstand, eine Diskussionsveranstaltung organisiert von dem HerausgeberInnenkreis des Buches Klassenlos. Es diskutierten Christian Frings, Harald Rhein, AktivistInnen der Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg, die Erwerbsloseninitiative BASTA und als ModeratorInnen waren Anne Sieg und Gerhard Hahnloser tätig. Die Veranstaltung fand am 18. September 2024 in Berlin statt.